Dankeschön. Danke. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, zum Jubeln, zum Preisen, zum Anbeten und ähnlichen Dingen, die wir in großer Unbefangenheit, egal in welchen Sprachen, auch in der Sprache der Engel, das ist ja Englisch, wenn man es mal so sehen will, tun dürfen, dazu hat das Volk auf die Botschaft des Jesajas im Kapitel 54 aufgeschrieben trifft, überhaupt gar keinen Anlass, geschweige denn überhaupt noch eine Hoffnung, dass sie jemals wieder so eine Jubelgemeinschaft, wie wir es Gott sei Dank ab und an und sehr häufig sein dürfen, dass jemals wieder so eine jubelnde Gemeinschaft sein könnten. Das Wort, das sie trifft, so sage ich ganz bewusst, ist aufgeschrieben in Jesaja Kapitel 54, die Verse 7 folgende. Und da spricht der Herr, Entschuldigung, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noach, als ich schwor, dass die Wasser Noachs nicht mehr über die Erde gehen sollten, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer, du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand. Siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen. Und alle deine Söhne sind Jünger des Herrn und großen Frieden haben deine Söhne. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein, du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn es soll dir nicht nahen, das Böse. Liebe Geschwister, niemand von uns kann sich die völlig hoffnungslose Lage der Menschen, der übrig gebliebenen Israels vorstellen, auf die diese Worte trifft. Denn die Frage, hat Gott uns im Stich gelassen? Hat Gott sein Volk vergessen? Die Frage ist längst für alle beantwortet, mit einem furchtbaren Ja. Alles das, was Israel erlebt hat in den letzten 50 Jahren, ist ein schreiender Beweis dafür, dass Gott sich endgültig abgewandt haben muss. Denn was hier in Gottes Wort beschrieben ist, du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand, das ist Wirklichkeit dieses elenden, traurigen Häufleins, das hier seit einem halben Jahrhundert in der Verbannung schmachtet, ein hoffnungsloser Rest, wenn überhaupt. Was soll man nach 50 Jahren der Verbannung noch für Hoffnung haben? Lebt denn überhaupt noch einer von denen, die Jerusalem noch gekannt haben? Jerusalem und das von Gott verheißene und geschenkte Land. Es ist längst alles verfallen. Das gibt es gar nicht mehr in der Weise, wie man Erinnerungen haben könnte. Es ist in den Händen fremder Völker, die, wie zu allen Zeiten üblich, dort im eroberten Lande angesiedelt worden sind. Hier gibt es keine Zukunft mehr. Jeder mit klarem Menschenverstand muss sagen, die Sache mit Gott ist aus. Aber auch hier geht es nicht alleine um den klaren Menschenverstand, den man nicht gering achten sollte, sondern es geht um anderes. Aber wenn wir einmal einen Blick werfen wollen in die Gefühlslage, wenn ich es mal so etwas flach ausdrücken darf, des Restes, der hier sitzt, dann ist der 137. Psalm, über den ich noch nie eine Predigt gehört habe, sehr bezeichnend. Da heißt es, An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen im fremden Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tag Jerusalems. Reiß nieder, bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ich kenne niemanden, der diese Worte hören kann, ohne zu erschauern über dem, was hier in dem traurigen, depravierten Rest Israels hier lebt. Wer kann dieses Rachelied denn hören, ohne vor den Abgründen zurückzuzucken, die dieses Volk durchleiden muss, weil Gott seine Hand von ihm abgezogen hat? Du Elende, die keinen Trost fand. Wie kann Gott das zulassen? Die Frage kennen viele. Hier stellt sie gar keiner mehr. Denn sie wissen, warum Gott das zugelassen hat. Jeder von denen, die hier an den Wassern zu Babylon sitzen und aufgefordert werden, singt uns doch ein bisschen Folklore, ein Heimatlied, sing us a German folk song oder was auch immer. Und das trifft sie ins Herz. Alle wissen sie, warum das so ist. Das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Denn jahrhundertelang hat Gott dieses Volk aufrütteln, aufrufen lassen durch seine Propheten. Kehrt um, zurück zu Gott, zurück zum Leben. Lasst von diesen Dingen, die ihr tut, sie werden Gott dazu drängen, das Unheil zuzulassen. Wenn ihr so weiterlebt, kann Gott nicht anders, als den Feinden Macht über euch zu geben. Und was haben sie geantwortet? Ha, ha, ha. Gelacht, im besten Fall. Gelacht, im besten Fall. Wie oft werden sie die Worte aus dem Munde verschiedenster Propheten gehört haben und nicht geglaubt haben. Sie haben gelacht und gesagt, ist doch Frieden. Läuft doch. Ist doch wunderbar, was wollt ihr denn, ihr ewigen Störenfriede? Ist denn Gott nicht auf unserer Seite, die ihr euch Propheten des Herrn nehmt? Seht doch den wunderbaren Tempel, prächtig, aber tausende von Opfertieren opfern wir dem Lebendigen. Der Rauch steigt auf, wie wunderbar, was wollt ihr überhaupt? Tolle Gottesdienste, lebendig, das Volk fühlt sich wohl. Ach nee, das ist ein bisschen später. Ihr redet von Frieden und Gerechtigkeit. Ja, was das ist, das bestimmen wir. Na? Was richtig ist, das bestimmen wir. Und was haben sie gemacht mit denen, die Gottes Wort ihnen sagen mussten? Nicht in der Attitüde des von oben herab Prophezeienden, das sind die alle nicht, solche Leute kann Gott noch nie gebrauchen. Das waren alles Gequälte. Die Botschaft, die Gott ihnen auferlegt hat, hat sie selbst gequält. Und anders geht es gar nicht. Und sie wurden gequält, verfolgt, gesteinigt, die lästigen Ruhestörer. Gott wird euch in die Hände der Feinde geben, wenn ihr nicht aufhört, die Witwen, die Waisen, die Fremdlinge in diesem Lande zu unterdrücken. Ach ja, Gott wird sich ein Dreck um diesen Dreck kümmern, nicht wahr? Seht doch, uns hat er sichtbarlich gesegnet. Wir sind Gottes Volk, an uns hat er gefallen. Nicht an diesen elenden Jammergestalten, die ja ganz offenbar unter Gottes Zorn stehen. Sonst wären sie ja nicht so arm und so schutzlos. Gott mit uns. Kennst du das? Aber Gott lässt sich nicht spotten. Und Israel macht genau denselben Fehler, den bis heute ganz viele Menschen tun. Es verwechselt nämlich Gottes Geduld mit Harmlosigkeit. Seine Gnade und Barmherzigkeit mit der Bestätigung des eigenen Weges. Es verwechselt Gottes Treue und Liebe mit Schwäche. Und das ist der verhängnisvollste Irrtum, den dieses Volk jemals begangen hat. Denn Gott macht es zu seiner Zeit wahr, was er wieder und wieder verkündet hat. Er wendet sein Angesicht ab und das Volk verschwindet in der Versenkung der Geschichte, bis auf einen kümmerlichen Rest, der, wir haben es gehört, verbittert und resigniert, voller Hass und Enttäuschung in der Verbannung sitzt. Tja, wie konnte Gott das zulassen? Jeder, der die Worte des Jesaja gehört hat, weiß die Antwort auf diese Frage ganz genau. Du Elende, die du keinen Trost findest. Können wir uns zumindest etwas vorstellen, wie diese Worte des Jesaja, die wir eben hörten, in den Ohren dieses Restes geklungen haben müssten? Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. 50 Jahre. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln.
Dankeschön.
Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen.
Ja, aber liebe Schwester, liebe Freunde, zum Jubel
will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wenn dieses halbe Jahrhundert ein Augenblick war, wenn diese fast Totalvernichtung des Volkes Israels ein wenig verborgen ist des Angesichtes des Herrn. Ja, was muss denn dann erst für eine Kraft, für eine Fülle, für eine Barmherzigkeit in der ewigen Gnade des Erlösers warten? Wir können uns die Ungläubigen, die Staunenden, die verwirrten Gesichter vorstellen. Wir ahnen, dass dieser Rest Israels, der diese gewaltigen Trostworte hört, ähnlich ungläubig, aber von einer ganz anderen Seite her gelauscht haben muss, wie früher den Droh- und Mahnworten der Propheten. Liebe Geschwister, Gott sagt das Heil zu, er verheißt die Zeit der Gnade, der Erlösung, hier durch das Wort seines Propheten und durch die Versöhnungstat Jesu Christi, und ich werde nicht müde, solange der Arm sich hebt, dahin zu weisen, wo dein Heil ist. So spricht Gott durch Christus heute zu uns. Ja, und was machst du mit diesen Reden Gottes? Es ist wahr, auch Israel kann sich seine Rettung selbst nicht schaffen. Es ist nicht das Volk, das durch eigenen Willen, durch Geschick oder Ähnliches die Zeiten wendet. Genauso ist es auch nicht mein oder dein strebendes Bemühen, das dir das Heil erwirkt. Hier die Zuwendung Gottes im Wort des Propheten, bei uns heute die Zuwendung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, der an diesem Kreuz für unsere Sünden stirbt. Hier handelt kein Mensch. Hier gibt es keine Befreiungsmethode oder irgendeine Selbsterlösungsstrategie. Hier handelt Gott. Das Heil, die Rettung, die Erlösung, das schafft Gott selbst und niemand sonst. Und er tut es allein. Das ist Martin Luther, das ist der Reformation nicht müde geworden zu betonen. Und das ist auch richtig. Gott schafft unser Heil. Gott schafft dein Heil. Er selbst öffnet die Tür zum Leben. Aber wie wird das ergriffen, dieses Heil? Wie sieht der Weg aus durch diese Tür zum Heil und zum Leben? Wie gehst du diesen Weg? Wie gelangt der Mensch zur Gewissheit seines Heiles? Das sind Fragen, die andere Kirchen völlig ausblenden. Und ich bin der tiefen Überzeugung, das ist ein Fehler. Und zwar ein großer. Denn er verkürzt das Evangelium in einer Weise, die deinem Leben nicht gut tut. Wenn ich das mal ganz, ganz schwach ausformen darf. Ein erstes, wie ergreife ich das Heil? Vor Jahren war ich übrigens in Iren, ihr Hofe. Mal in einem evangelistischen Vortrag oder eines Bibelabend war es genauer gesagt, den ein damals nicht unbekannter Pfarrer aus der lutherischen Kirche hielt. Nachher beim Tee sprach ich mit ihm über genau dieses Thema. Gott hat das Heil geschaffen, sagte er, macht einen großen, dicken, fetten Punkt dahinter. Während ich hier gerne ein Komma gesetzt hätte und den Satz fortsetzen wollte, Gott hat das Heil geschaffen, ich darf es ergreifen, ich sage persönlich Ja dazu. Davon wollte der Bruder gar nichts hören. Er wurde sogar richtig fuchsig und persönlich, habe ich gar nicht verstanden eigentlich, warum überhaupt. Das ist immer seltsam. Manchmal hat man ein ganz scheinbar harmloses Thema und auf einmal wird es persönlich und dann, ich bin ja schnell verschwunden, denn ich mag das nicht. Überhaupt nicht. Aber heute weiß ich, da waren tiefe Verletzungen in ihm, die ihm so werden ließen. Aber im Wesentlichen hat er durchaus eine Meinung wiedergegeben, die nicht nur seine eigene war. Die Botschaft der Reformation heißt sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, kommt dann auch noch, allein aus Gnaden, allein aus Glauben, Christus allein. Und das ist nur in diesem Dreiklang richtig. Wenn man eines da rausnimmt, stimmt das nicht mehr. Dann ist da was Falsches. Denn ohne Christus gibt es keine Gnade Gottes und keinen Glauben. Ohne die Gnade Gottes wäre ich verloren in meinem fruchtlosen und völlig unmöglichen Bemühen, mich selbst zu erlösen. Und ohne den Glauben ginge die Gnade Gottes an mir vorüber. Denn eines musst du wissen, Gott behandelt mich nicht. Seine Vergebung seiner Schuld, meiner Schuld, die Erlösung aus meiner Verlorenheit, das ist kein pauschaler Akt, der über den Wolken irgendwo geschehen ist, anonym. Gott heilt meine Beziehung zu ihm. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben als seine Kinder. Das ist kein formaler Akt wie irgendeine Erneuerung irgendeines Verwaltungsfachvorganges oder so etwas. Und wenn ich dieses Heil aus Gottes Hand nicht annehme, dann wird es für mich nicht und niemals gültig werden. Ein nicht gehobener Schatz, ein Scheck, der nie eingelöst worden ist, ein nicht ergriffener Rettungsarm, eine Rettungsinsel, die an mir vorüber treibt. Alles da, ohne dein Ja dazu, wird da nichts geschehen. Dein Ja schafft das Heil nicht, aber Gott wird das nicht gegen dein Ja tun. Gott nimmt mich und dich in unseren Entscheidungen für oder gegen ihn deutlich ernster, als wir das selbst manchmal machen. Das musst du wissen. Wie kann ich das persönlich annehmen, ist die vorletzte Frage. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt unser Jesus Christus. Und wenn du diese Tür nicht öffnest, dann wirst du nichts von dem erleben und erfahren, was er für dich getan hat. Christus klopft an. Er tritt übrigens nicht die Tür ein. Er wirft auch dein Heil nicht durch den Briefschlitz. Er wartet auf dein Ja zu ihm. Kannst du ihm heute geben? Ja, Herr, das darfst du heute sagen. Und er wartet die Antwort des Glaubens, des Vertrauens. Und die kennst du. Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Gott. Dir will ich mein Leben anvertrauen. Was du für alle Menschen getan hast, das will ich für mich persönlich annehmen. Gib mir dein ewiges Leben. So einfach, vielleicht sogar noch schlichter, vielleicht nur in zwei Buchstaben, einem Ja, kann das Gebet sein, das dein Leben rettet. Mehr nicht? Eigentlich nicht, aber auch nicht weniger. Gott segnet nicht das Vielleicht. Ganz im Gegenteil. Wie kann ich als letztes meines Heils gewiss sein? Wie habe ich es unvergesslich, wie ich doch sehr hoffe, in meinen Ohren, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, weder Tod noch Leben mich trennen und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das kann ich auch viel langsamer. Ich kenne jeden Buchstaben, denn ich habe das nicht ohne Schmerzen durchbuchstabiert. Und es ist wahr. Wie kann ich das ergreifen? Wie kann ich diese Sicherheit, die Paulus hier ausdrückt, denn überhaupt erkennen und ergreifen? Wie soll das werden, was mein Leben trägt? Dieses Jubeln des Apostels in einem der schönsten Worte, dieses an ungeheuer schönen Worten, ungeheuer reichen Buches, wie kann ich das erleben? Wisst ihr, viele gerade ernsthafte Gotteskinder kennen die verzweifelten Fragen, die Heilsungewissheit deutlich mehr als die Heilsgewissheit. Das hat mit etwas zu tun, was auch typisch ist für das Reich Gottes. Es gibt manche Leute suchen ja nach festen Fundamenten und nach geschlossenen Systemen, die alle ihre Fragen und alle zukünftigen und vergangenen Fragen beantworten. Ja, schön, das ist aber leider nicht vorgesehen von dem Gott, der uns so geschaffen hat. Ich war gestern zu Besuch bei einer sehr, sehr lieben Schwester. Die hatte in ihrer Küche nur ein einziges Wort hängen. Dennoch steht da. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Das ist die Form des Glaubens, die uns vermittelt ist. Ich kenne wirklich viele, die an ihrer Heilsungewissheit leiden. Kann Gott mich denn wirklich lieb haben, wo ich doch wieder und wieder in Sünde falle, wo ich doch immer wieder versage, wo mein Zeugnis so schwach ist, mein Herz so leer? Gilt dieses Heilswort nicht den Starken, den Felsenfesten, Unerschütterlichen, die so ganz anders sind als ich? Wie kann Gott mich denn lieben, wie ich mit derselben Sünde schon wieder zu ihm komme? Wie kann Gott mich denn lieben? Und viele von diesen mir ungeheuer lieben Schwestern und Brüdern haben vielmehr den Fluch des Zweifels über sich als den Gedanken der Heilsgewissheit. Kennst du das auch? Hier spricht nicht der Zweifel. Hier spürst du etwas von dem, was der Apostel Paulus ausdrückt mit diesem Bild. Schaffet um euer Seelenheil mit Furcht und Zittern. Das ist kein Kinderspiel. Das ist keine Freizeitbeschäftigung, mit der wir hier zusammen sind. Das sind todernste Dinge. Hier geht es wirklich um Leben und Tod und nicht nur um die paar Jahre, die wir erleben, sondern um Ewigkeit. Das ist das eine. Auch wenn wir das kindlich ergreifen dürfen, es ist eine todernste Sache. Und hinter diesem, ja Herr, auch ich, stehen ungeheure Dinge, die unser Herr am Kreuz und in den Tiefen und in den Höhen vollbracht und getan haben. Das ist keine Kleinigkeit, überhaupt nicht. Woran kannst du denn Gewissheit deines Heils bekommen? Die Gewissheit deines Heils ist nicht in deinen Gefühlen verankert. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Kraft, führst du mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Das ist zwar nur ein Lied, aber es ist die Wahrheit des Evangeliums hierhin. Wenn du auf deinen Gefühlen vertraust, dann bist du sehr schnell. Da reicht doch schon eine Pille, Cortison oder irgendwas von dem Zeug, was ich dauernd schlucken muss. Und dein Gefühlsleben geht durcheinander, völlig unberechenbar. Weißt du, was wirklich fest ist und berechenbar bis in Ewigkeit? Das ist der Grund, warum du deines Heils gewiss sein kannst. Weil Gott das erledigt hat, was dich vom Leben trennt. Weil das hier steht und nicht, weil das in meinem Herzen gerade mal wohnt. Wenn das mich als Gefühlsebene auch noch durchdringt, preist den Herrn, wunderbar, aber darum geht das nicht. Es geht nicht um meine Gefühle, meine Ansichten, es geht um sein Wort, um seine Tat. Das musst du wissen. Das ist der Grund der Gewissheit deines Heils. So viel wert bist du dem Gott, selbst wenn du dich selbst für völlig unwert hältst. So viel wert bist du deinem Vater im Himmel. Und so nah, wie wir es im Abendmahl auch zeichenhaft wahrnehmen, so nah will er dir sein, wie Brot und wie ja, Saft uns werden, Teil von uns. Was du dazu getan hast? Eigentlich nichts, bis auf das eine, dass du dieses Geschenk annimmst. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das hört der Rest des verlorenen Volkes Israels aus dem Mund der Propheten und du darfst hier hinschauen und du darfst das ergreifen, was dein Herr hier für dich getan hat, bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte zwei oder drei Geschwister bitten, mit uns zum Ende unseres Gottesdienstes zu beten.